SWR Kultur Hörbuch. Sag mir, was ich bin, von Yuna Mannion, Folge 4. Es liest Isabella Bartdorf. 9. Nessa, 2003. Sie ging hinter Gabriel den Gang entlang, wich kleinen Erdhaufen und Stapeln aus zerbrochenen Kacheln, Glasscherben und von provisorischen Feuerchen versenkten Konservendosen aus. Das ganze Gebäude war derart geplündert worden, dass von Kupferkabeln, Fensterscheiben, Türgriffen und Einfassungen nichts mehr übrig war. An manchen Wänden zeugten schwarze Flecken von Bränden, andere waren vom Schimmel schwarz. Von der Decke hing nasses Dämmmaterial herunter. Trotz der Julihitze war es klamm, die Luft schwer von Sporen. Es kursierten die schrecklichsten Gerüchte, was den Menschen hier drinnen angetan worden war. Prügel, Freiheitsberaubung, Vernachlässigung. Eine stillgelegte psychiatrische Klinik. Nessa war schon einmal mit Gabriel hier gewesen, für ihre erste Ausstellung, die Palimpseste von Philadelphia. Jetzt sollte das Gebäude abgerissen werden. Die Stadt wollte es nicht mehr, weil es das sichtbare Zeugnis einer entsetzlichen Geschichte war und das Viertel hatte genug von den asozialen Umtrieben, die es beförderte. Vandalen und Hausbesetzer trieben sich hier herum und neuerdings auch Urban Explorer. Gabriel hatte erzählt, an den Wochenenden seien es bis zu 50 pro Nacht. Sie waren auf der Suche nach zwei konkreten Räumen, dem ehemaligen Frauenschlafsaal und dem Behandlungszimmer. Sie hatten Kopien von groben Lageplänen dabei und die Erlaubnis zu filmen, aber ausschließlich in den Räumen, die in ihrem Antrag ausgewiesen waren. Die Nebengebäude, in denen freiliegender Asbest entdeckt worden war, waren jeweils mit einem riesigen roten X gekennzeichnet. Hinter ihnen kämpfte Jason mit der Kameraausrüstung und den Projektoren. Das Gebäude war noch deprimierender, als Nessa es in Erinnerung hatte. Vielleicht ja, weil sie diesmal tagsüber hier waren und der Verfall dadurch greifbarer wurde. Sie wollte möglichst nichts berühren. In den Ecken wucherten ganze Pilzkolonien. Satanistische Symbole und ungelenke Kreuze verdeckten die älteren Graffitis und Sprayer-Tags. »Bitte, lieber Gott, mach, dass hier keine Ratten sind«, betete Nessa, als sie durch ein Loch in der Wand traten. Sie befanden sich in einem langen, rechteckigen Raum. Kleine Fenster dicht unter der Decke ließen zwar Licht herein, aber den Menschen, die hier gelebt hatten, war nicht einmal der Blick nach draußen vergönnt gewesen. Von oben war Flattern zu hören, als ein kleiner Vogelschwarm durch ein scheibenloses Fenster davonstob. »Das ist der Schlafsaal«, sagte Gabriel. Seine Mutter war in den 60er Jahren hier eingewiesen worden, als er noch ein Baby war. Und er hatte mehrere Interviews mit ihr aufgenommen, bei denen sie von ihrer Zeit in diesem Saal erzählte. Ganz hinten waren noch drei stählerne Bettgestelle übrig geblieben. Gabriel hatte bereits ein Video fertiggestellt, in dem seine Mutter von der Klinik erzählte und es mit Fotos von ihr als kleinem Mädchen unterlegt. Diesen Film wollte er jetzt an dem Ort abspielen, wo sie vor so vielen Jahren eingesperrt gewesen war. Jason sollte das Ganze für die Ausstellung filmen. Die Verzweiflung hing immer noch in der Luft, schien in den Boden und die Wände gedrungen zu sein. Als sie die Tonspur starteten, erfüllte die Stimme von Gabriels Mutter den ganzen Saal, hallte wieder und klang nach, kam scheinbar von überall. Sie hörten zu, wie Gabriels Mutter davon erzählte, wie schwer das alles für sie gewesen war, dass sie ihren kleinen Sohn nicht sehen durfte, von Dreck und Demütigungen, aber auch von den Freundschaften, die sie in diesem Saal geschlossen hatte. Das Behandlungszimmer war teilweise noch gekachelt. In dem Video, das sie dort projizierten, wurde die Erzählung von Gabriels Mutter zusammenhangloser, zerstückelt und fragmentiert. Sie wusste noch, dass es mechanische Fixierungsmaßnahmen gegeben hatte, doch die Erinnerung daran war von der Erinnerung überschrieben, dass man sie betäubt hatte. »Die Akustik ist Hammer«, war das Einzige, was Jason zu all dem sagte. Gegen Ende wurde der Raum so beklemmend, dass Nessa nach draußen gehen und dort warten musste. Gabriel und sie fuhren gemeinsam in die Stadt zurück. Sie sprachen kaum. Es war Freitagnachmittag und der Berufsverkehr wälzte sich in die Gegenrichtung, fort von Hitze und Asphalt, hin zu den Brücken, der Küste, den Bäumen, dem Umland. Nessa hätte ihm gern gesagt, was für eine Kraft seine Arbeit hatte, aber dann ließ sie es doch. Sie waren beide ausgelaugt. Gabriel war mit seinem Lebensgefährten auf einen Drink verabredet. »Willst du noch mitkommen?« »Nein, aber danke. Heute wurde meine neue Küche eingebaut, da muss ich mal nach dem Rechten sehen.« Vor allem wollte sie sich die Klinikräume vom Körper und aus den Haaren waschen. »Geht's dir soweit gut?« fragte sie, als sie in der Pine Street hielt, um ihn aussteigen zu lassen. Das ging ganz schön ans Eingemachte. »Ja, alles okay. Meine Mutter hat das so gewollt. Sie wollte, dass die Leute davon erfahren.« Trotzdem zerbrach sich Nessa auf der Heimfahrt den Kopf über die moralische Dimension. Die Geschichten, die Gabriels Mutter von dieser Einrichtung zu erzählen hatte, würden an die Wände einer anderen Institution projiziert werden, dem Museum, einem offiziellen Ort der Erinnerung. Aber was war mit der Zeit, als seine Mutter und so viele andere der Öffentlichkeit darüber berichten wollten und nicht gehört worden waren? War es wirklich in Ordnung, das an den Wänden eines Museums zu verewigen? War es manchmal nicht doch besser, die Vergangenheit einfach vergangen sein zu lassen? Sie schloss die Haustür auf. Nach all dem Verfall heute war es wie ein Segen, dass es drinnen relativ sauber war. Das Erdgeschoss war immer noch Baustelle, keine Möbel, der Putz noch feucht. Aber das Nachmittagslicht tauchte die grauen Wände in einen warm goldenen Rosaton und es fühlte sich heimelig an. Alle Lücken in der Küche waren jetzt gefüllt. Spülmaschine, Backofen, Kochfeld. Der Kühlschrank brummte. Nessa drehte den Wasserhahn auf. Er funktionierte, heiß wie kalt. Sie öffnete eine Schranktür, schloss sie wieder. Drehte die Kochplatten an, hörte es klicken, roch kurz das Gas, sah die Flamme auflodern. Es war alles da. Sie goss sich ein Glas Wein ein, setzte sich auf eine Kiste, streifte die Turnschuhe ab und ließ es auf sich wirken. Ihr Haus. Bald würden Ruby und Dina hier sein. Ringsherum lagen in Vorbereitung der Malerarbeiten Abdeckplanen bereit. An der Wand standen Farbeimer gestapelt. Nessa und Dina hatten auf einer der schon getrockneten Flächen Farbproben gemacht und sich dann für ein sanftes Cremeweiß entschieden. Hell, warm und unaufdringlich. Es klopfte zweimal an die Haustür. Wieder die Jungs mit ihrem Federball. Nessa ging zur verglasten Küchentür später nach dem fedrigen weißen Ding, konnte es aber nicht entdecken. Es klopfte erneut, zweimal. »Moment!« Während sie öffnete, hatte sie schon den Satz auf den Lippen, »Ihr müsst wirklich mal besser spielen lernen.« Aber dann waren es gar nicht die Jungs, sondern Ronan, der auf der obersten Stufe stand, in der Arbeitskleidung, die er vermutlich standardmäßig für die Stadtplanungsmenschen trug oder mit wem er sonst in Philadelphia zu tun hatte. Gestärktes weißes Hemd und Tuchhose. »Oh, hi. Du nochmal? Stör ich? Hast du jemand anders erwartet?« »Ja, nein. Ich dachte, es sind die Kids von nebenan.« »Ja?« Er formulierte es als Frage, so als wüsste er nicht genau, was sie meinte. »Willst du reinkommen? Hast du was vergessen?« Sie warf einen Blick über die Schulter, als könnte sich das Gesuchte dort materialisieren. »Darf ich?« »Ja«, sagte sie, rührte sich aber nicht. »Hast du heute die Küche eingebaut?« »Das war Joey mit dem Rest der Truppe. Ich habe nur mittags mal kurz nach dem Rechten gesehen. Ich kam nicht weg aus dem Büro.« »Wie gefällt's dir?« »Ich finde es toll, ehrlich. Alles funktioniert.« Sie sah es um Ronans Mundwinkel zucken. War er extra hergekommen, um sie zu fragen, wie sie es fand? »Schön.« Dann schwiegen sie beide. Sie musste etwas sagen. »Hör mal, es tut mir wirklich leid, was ich da letztes Mal gemacht habe. Du weißt schon, dir über die Wange zu streichen. Das war seltsam. Kann ich kurz mit dir reden? Oh Gott, Entschuldigung, ja. Komm doch rein.« Sie machte die Tür ganz auf. Er trat ein und schloss sie hinter sich. »Hast du was vergessen?« »Ich wollte mit dir darüber reden, was du, wie du sagst, letztes Mal gemacht hast, das Seltsame.«
»Okay.
Möchtest du vorher ein Bier?«
»Ja.«
Er lächelte, und wieder brachte das etwas in ihr in Bewegung. »Das wäre wunderbar.« »Wunderbar?« Sie platzte fast vor Erleichterung. Es war alles in Ordnung. Sie holte ihm ein Bier aus dem Kühlschrank. »Cheers«, sagte er und trank, wischte sich mit dem Handrücken das Kinn. Nessa deutete auf die Kiste, auf der sie gesessen hatte. »Bitte.« Sie zog sich eine weitere heran und legte ein Stück Rigips darauf. »So, für Sitzgelegenheiten wäre gesorgt.« Sie nahm ihr Weinglas und setzte sich ihm gegenüber. Sie sahen sich in die Augen und er setzte zum Sprechen an, ließ es dann aber. Das hatten sie auch beim letzten Mal so gemacht. »Entschuldige«, sagte er. »Ich hatte mir alles zurechtgelegt, aber jetzt weiß ich gerade nicht mehr so genau.« Er holte tief Luft, lachte verlegen, trank noch einen Schluck von seinem Bier. »Das Wangestreicheln, damit hatte ich einfach nicht gerechnet. Das hat mich etwas umgehauen. Ich weiß nicht, ob ich so ganz verstehe, was das war, was du damit bezweckt hast.« »Ich weiß es auch nicht«, sagte sie. »Du hast die ganze weite Reise gemacht, um zur Beisetzung meiner Mutter zu kommen. Das hat mich überwältigt. Und ich hatte ein schlechtes Gewissen, weil ich mich nicht an dich erinnert habe.«
»Mhm. Okay.«
Er hatte sich leicht von ihr entfernt und sie sah, wie sich Beschämung auf seine Miene malte. Warum hatte sie das jetzt so formuliert, als hätte er es missverstanden? Dass ihre Hand seine Wange doch nur als herablassenden Dank berührt hatte, als Entschädigung. Sie war im Begriff, es komplett zu vergeigen. »Warte, das war jetzt nicht richtig formuliert. Ich habe dir über die Wange gestrichen, weil ich es wollte. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich wollte es einfach. Erklären kann ich es nicht.« Er ließ den Kopf sinken, fuhr sich mit den Fingern durchs Haar. Eine Bewegung, von der sie später finden sollte, dass sie ihn ausmachte. Bescheiden, ein kleines bisschen schüchtern. Dann hob er das Gesicht zu ihr und sie sah, dass seine Wangen gerötet waren. Aber auch das kleine Zucken um die Mundwinkel war wieder da. Er freute sich. »Seit ich dich das erste Mal gesehen habe, bin ich neugierig. Also interessiert.« Der Kuss ging von ihr aus. Sie zog ihre Kiste näher heran, beugte sich vor und küsste ihn, und er legte die Hand um ihren Nacken. Sie knutschte mit Ronan, der zur Beisetzung ihrer Mutter angereist war, der ihr Haus entworfen, Rubys Schaukel montiert hatte und wieder hergekommen war, um etwas zu verstehen, was sie in einem unbesonnenen Moment getan hatte. Der Kuss wurde tiefer. Sie fühlte sich wie auf der Achterbahn, alles ging so schnell, als wollte es nie wieder zur Ruhe kommen. Er hatte gesagt, er sei interessiert gewesen, seit er sie das erste Mal gesehen hatte. Wo war das gewesen? Was hatte sie gemacht, als jemand wie er sie gesehen und etwas für sie empfunden hatte? »Warte«, sagte sie und ging leicht auf Abstand. »Wann hast du mich denn das erste Mal gesehen?«
»Echt jetzt?«
Sie wollte schon die Hand von seinem Oberschenkel nehmen, aber er legte seine darauf. »Vor dem Wawa-Store? An der Derby Road. Vor vielleicht 3 Jahren. Morgens vor der Arbeit. Wir saßen hinten auf der Stoßstange von Joeys Pickup und haben gefrühstückt. Du kamst raus mit deinem Kaffee in der Hand. Du bist kurz stehen geblieben, hast mit Joey geredet. Dann bist du wieder in deinen Wagen gestiegen. Ich weiß auch nicht. Ich hatte mitbekommen, dass du mit Kunst und Restaurierung zu tun hast und war sowieso schon interessiert an dem, was du machst. Und dann habe ich dich da gesehen, in dem Licht mit deinem Supermarktkaffee, wie du deinen Bruder zusammenstauchst, ihn richtig zur Schnecke machst.« Er grinste und fuhr dann fort. »Dann habe ich gemerkt, dass du im Vergleich mit dem Rest der Familie total distanziert bist. Du hast mich und die anderen Jungs komplett ignoriert. Und das hat mich dann wahrscheinlich noch mehr fasziniert.« Er streckte die Hand aus, zog ihr eine Spinnwebe aus dem Haar und zeigte sie ihr. Igitt! Der Geruch nach feuchten Schimmelsporen haftete noch in ihren Haaren, an ihrer Haut. Sie wollte das hier nicht abbrechen, fühlte sich aber schmuddelig und klebrig. »Würdest du vielleicht warten, bis ich geduscht bin und mich umgezogen habe und dann gehen wir irgendwo was essen oder trinken?«
»Ja, das wäre schön. Ich glaube, deswegen bin ich auch hier, um dich das zu fragen.«
Eine Wand von Lynns Büro im 23. Stock war komplett verglast. Sie ging nach Norden und Nessa konnte den Schuylkill sehen und das Philadelphia Museum of Art. »Von hier aus sieht man auch das Familiengericht«, sagte Lynn. Sie stand auf und zeigte in die Richtung. »Da, am Logan Square.« Nessa schaute in die Ferne, zur Vine Street und dem grauen neoklassizistischen Gebäude. Dann direkt nach unten. Autos und Häuser stürmten auf sie ein, das Büro drehte sich. Sie musste einen Schritt vom Fenster wegtreten. »Tut mir leid, ich habe ein bisschen Höhenangst.« Dina ließ sich nicht beirren. Sie hatte die Hand an die Scheibe gelegt. »Von hier oben sieht es so anders aus«, sagte sie, »irgendwie würdevoll. Was man von innen nicht behaupten kann.« Lynn war Anfang 50 und sehr cool. Unangepasst auf eine Weise, die Nessa vermuten ließ, dass sie sich auch von Lucas und dem Richter oder der Richterin, die sie zugeteilt bekämen, nicht einschüchtern lassen würde. Sie sah nicht aus wie eine Anwältin. Sie hatte kurze, stachelige, rabenschwarze Haare, vorn von silbernen Strähnen durchzogen. Die linke Hand war frei von Schmuck, aber am kleinen Finger der rechten trug sie einen länglichen Silberring, der bis über den Knöchel reichte. Sie sprach leise, ruhig und gleichmäßig und wirkte, als würde sie sich von niemandem etwas bieten lassen und nicht davor zurückscheuen, unangenehme Fragen zu stellen. Lynn hatte eine lange Liste mit Ratschlägen, von denen sie sich zuallererst selbst distanzierte. »Was ich Ihnen jetzt sagen werde, ist schrecklich, aber so ist nun mal das System, in dem wir uns bewegen.« Dann lehnte sie sich auf ihrem Stuhl zurück und zählte alles auf, was sie längst auswendig wusste. »Zurückhaltende Kleidung, aber nicht irgendwie altbacken. Feminin darf es sein, aber bloß nicht übertreiben. Keine auffälligen Farben, kein Make-up. Daran stören sich viele Richter. Keine langen Ohrringe. Perlen oder andere Stecker sind okay. Nicht weinen, nicht emotional werden. Wenn wir Pech haben und Richter Kavanaugh kriegen, sollten Sie jeden direkten Blickkontakt vermeiden und auf keinen Fall das Wort Profi verwenden. Betonen Sie den Fürsorgeaspekt Ihrer Tätigkeit als Krankenschwester. Er wird es gutheißen, dass Sie über ein eigenes Einkommen verfügen. Ist aber allergisch gegen das, was er für weibliche Arroganz hält.«
»Ist es Ihr Ernst?« unterbrach Nessa.
»Echt jetzt? So ist leider das System. Wir hatten auch schon Fälle, bei denen die Mutter vor Gericht überhaupt nicht aussagen durfte, weil der Richter eine Abneigung gegen sie gefasst hatte. Sowas ist die absolute Ausnahme, aber es ist wichtig, dass wir den Richter zu nehmen wissen.«
»Das überfordert mich gerade etwas«, sagte Dina.
»Schauen Sie«, sagte Lynn, »wir haben starke Argumente. Sie haben Angehörige, die Ruby täglich sehen. Seine Familie kennt sie gar nicht. Inzwischen haben Sie auch berufliche Stabilität und ein intaktes Unterstützungssystem. Sie haben das Hauptsorgerecht bekommen, trotz all seiner Versuche, Ihre Glaubwürdigkeit in Zweifel zu ziehen. Ruby entwickelt sich prächtig. Sie hat weitreichende Sozialkontakte, die Sie ihr ermöglichen. Auf all diese Dinge müssen wir uns konzentrieren.«
»Was ist mit den Kontaktverboten?« fragte Nessa.
»Er war gewalttätig.« Lynn schüttelte den Kopf. »Ich weiß, es ist eigentlich unfassbar, aber der Vorwurf häuslicher Gewalt hat keine nachweislichen Auswirkungen darauf, ob ein Vater das Sorgerecht für sein Kind zugesprochen bekommt.« Sie drehte sich auf ihrem Stuhl herum, zog einen Aktenschrank hinter sich auf und reichte Nessa ein Blatt Papier. »Das ist eine Übersicht mit verschiedenen Daten zu Sorgerecht und häuslicher Gewalt. Ziemlich deprimierend.«
»Gewaltbereite Elternteile fordern häufiger das alleinige Sorgerecht als nicht gewalttätige«, las Nessa laut vor. »In etwa 70% der Fälle haben sie damit Erfolg. Wie kann das sein?«
Nessa überflog die einzelnen Unterpunkte und legte das Blatt dann beiseite. Es würde Dina nur unnötig stressen. Sie stand auf und trat ans Fenster. Die Straße, fast 30 Stockwerke unter ihr, geriet ins Wanken. Vom Schwindel erfasst, hielt sie sich an einer Stuhllehne fest. Lynn verwendete ständig eine Abkürzung, die Nessa noch nie gehört hatte. IPG. Frauen mit IPG-Erfahrungen sind vor Gericht häufig wenig überzeugend, weil sie noch an PTBS leiden. IPG? Intimpartnergewalt, sagte Dina. Die Abkürzungen störten Nessa. Das Distanzierte entkörperlichte daran, dass jedes verletzende Verhalten fast schon normalisierte. Abkürzungen ließen keinen Raum für Nuancen oder Menschlichkeit, als wären diejenigen, die sowas erleben mussten, alle gleich. So sah Lynn sicher auch Dina, verängstigt, gehetzt, voller nervöser Ticks. Durch den Gewichtsverlust wirkte Dinas Gesicht kantig, die Augen waren größer, der Blick fast schon verwirrt oder bestürzt. Sie hatte die Angewohnheit entwickelt, sich immer wieder den Daumen der linken Hand zu massieren, als wollte sie die letzten Reste aus einer Tube Zahnpasta quetschen. Nessa war sich sicher, dass Dina ihre Medikamente nahm, aber sie beobachtete doch einiges an ihr, was früher aufgetreten war, wenn sie abgesetzt hatte. Muskelzuckungen, Krämpfe, Stimmungsschwankungen. Das war der ganze Stress. Vielleicht glaubte Linja, sie stünde kurz vor dem Zusammenbruch. Dina ist bereit, alles zu tun, was nötig ist. Sag's ihr selbst, Dina.
Das stimmt, hoffe ich. Also nein, es stimmt. Ich habe mir Hilfe geholt, um zu begreifen, was da eigentlich passiert ist, wie ich das zulassen konnte. Aber ich mache mir schon Sorgen, dass sie darauf herumreiten werden, wie ungeeignet ich bin oder wieder mit der Sache bei der Arbeit kommen.
In Dinas Stimme lag Zweifel, den hörte auch Lynn. Wie würde sie es verkraften, wenn man sie in die Zange nahm?
Das lassen Sie mal meine Sorge sein. Es ist schließlich meine Aufgabe, diese Art von Schikane zu unterbinden. Wir sind es doch alles durchgegangen. Sie nehmen Medikamente, wie viele Millionen anderer Menschen in den USA auch, wie Millionen anderer Mütter. Ihre Bewährungsfrist bei der Arbeit ist längst vorbei und man vertraut Ihnen wieder voll und ganz, dass Sie schwerkranken Säuglingen die bestmögliche Pflege bieten können. Sie haben eine feste Stelle und geben Ruby ein wunderbares Leben.
Nessa nickte aufmunternd. Und Ruby geht es bei dir viel besser. Sie ist fröhlicher.
Tief drin weißt du das auch.
Dina hatte Nessa erzählt, wie Ruby war, wenn sie von den Wochenenden bei Lucas zurückkam. Still, wie abgeschaltet. Sie war die ganze Zeit mit Lucas allein, bis auf die paar Male in letzter Zeit, wenn Tina mit ihrer Tochter vorbeikam. Aber Dina und Nessa wussten beide, dass diese Verabredungen nur Fassade für die Verhandlung waren. Nie lässt er sie einfach Kind sein, hatte Dina gesagt. Sie muss immer außergewöhnlich sein. Das ist anstrengend.
Eines darf ich Ihnen beiden nicht verschweigen, es betrifft Nessa, sagte Lynn. Es kam ein Schreiben vom Gericht. Lucas hat Beschwerde eingelegt, weil Dina angeblich gegen die Trennungsvereinbarung verstoßen und Übernachtungen einer dritten Person erlaubt hat.
Lynn sah sie an. Nessa, war sie diese dritte Person?
Darf ich jetzt nicht mehr in meinem eigenen Haus schlafen, was ich mit den beiden teile? Es geht nicht um sie, sagte die Anwältin. Die Beschwerde nennt einen gewissen Ronan O'Halloran und nennt konkrete Daten, an denen er im Haus übernachtet hat, als Ruby ebenfalls dort war.
Nessa sackte auf ihrem Stuhl zusammen und schlug sich an die Stirn.
Mein Gott, das tut mir so leid.
Würde Ihnen das jetzt schaden? Beobachtete er sie? Woher hatte er Ronans vollen Namen und konkrete Daten?
Da war dieser weiße, verbeulte Honda gewesen, der immer auf der anderen Straßenseite stand. Der schoss ihr jetzt durch den Kopf. Sylvia hatte sie noch gefragt, ob sie wisse, wem er gehöre. Es stieg nie jemand ein.
Vielleicht war das ja seiner. Hatte er womöglich eine Kamera darin eingebaut, mit der er sie beobachtete?
Er schreckt vor nichts zurück, um die Mutter zu diskreditieren, sagte Lynn. Das machen sie immer. Wir erleben es ständig. Und so sehr ich es bedauere, das sagen zu müssen, aber wer immer dieser Ronan ist, er sollte nicht über Nacht bleiben, wenn Ruby im Haus ist. Zumindest vorläufig nicht.
Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es ein Problem sein könnte, wenn Ronan bei uns übernachtet. Oder wie das vielleicht aussieht.
Es hatte sich so leicht angefühlt, sie alle zusammen. Ronan war der älteste von 6 Kindern, seine Geschwister bedeutend jünger als er, und er konnte großartig mit Ruby umgehen. Erst gestern Abend noch hatten sie zum wiederholten Mal das große Krabbeln geschaut, zu viert auf dem Sofa, und den Text mitgesprochen. Dina hatte gelacht und war so lebhaft gewesen wie früher. Rein technisch verstößt es ja auch gar nicht gegen die Übernachtungsvereinbarung, da die fragliche dritte Person nicht mit der Mutter zusammen ist. Aber es könnte Missbilligung hinsichtlich des Risikos auslösen. Klar, schon verstanden, sagte Nessa. Er wird nicht mehr bei uns übernachten, wenn Ruby da ist. Auf keinen Fall. Die letzten beiden Monate waren Ronan und sie praktisch täglich zusammen gewesen. Ruby war Teil davon und das ärgerte Lukas. Beim letzten Besuchswochenende, als Dina und sie Ruby zur Buchhandlung gebracht hatten, war Ruby auf Lukas zugelaufen und hatte lauthals krakeelt, sie sei mit Nessa und Ronan im Meer gewesen. »Ich bin im Meer über die Wellen gesprungen«, rief Ruby. »Die waren höher als mein Kopf. Und Nessa und Ronan hatten mich an der Hand.« Das hatte Lukas gar nicht gefallen. »Quälen Sie sich nicht«, sagte Lynn. »Die Beschwerde wird auf ihn zurückfallen. Er hätte besser daran getan, diesen Ronan-Dingsbums einfach weiter bei Ihnen übernachten zu lassen und es dann während der Verhandlung einzubringen. Aber er ist ungeduldig. Das ist stärker als er.« Die Wissenschaftler versetzten den Hunden willkürliche und unausweichliche Stromschläge. Die Hunde konnten ihnen nicht entrinnen, weil der Gitterboden ihrer verschlossenen Käfige unter Strom stand. So waren alle Versuche, dem Schmerz zu entkommen, vergeblich. Je öfter die Hunde die Stromschläge spürten, diese grundlosen, völlig willkürlichen Schmerzen, desto verstörender reagierten sie darauf. Sie legten sich einfach hin und ließen es über sich ergehen. Ergeben jaulten sie, fraßen, schieden aus und unternahmen nichts. Und als die Forschenden schließlich die Käfigtüren öffneten, machten die Hunde nicht einmal Anstalten, wegzulaufen. Nessa griff nach der Fernbedienung. »Ich sollte wohl besser umschalten.« »Nein, lass. Ich will das sehen«, sagte Dina. Sie hatte schon ihren Schlafanzug an und saß im Schneidersitz auf dem Sofa. Die Forschenden probierten unterschiedliche Varianten. Sie sperrten die Hunde in eine Kiste, deren eine Wand unter Strom stand, die andere jedoch nicht. Um den Stromschlägen zu entkommen, brauchten sie bloß über ein niedriges Hindernis zu springen. Im Gegensatz zu den neuen Hunden rührten sich die, die bereits vorher die unausweichlichen Stromschläge erlebt hatten, nicht vom Fleck. Sie legten sich wieder nur hin und ließen es über sich ergehen. Die Forschenden zerrten die unausweichlichen Schlägen ausgesetzten Hunde bis vor die Tür ihrer Käfige. Sie trugen sie auf die Seite der Kiste hinüber, die nicht unter Strom stand. Aber die Hunde hatten bereits gelernt, dass sie machtlos waren und nichts, was sie taten, etwas am Ergebnis ändern würde. Sie hatten ihr subjektives Handlungserleben verloren, ihre Fähigkeit, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Nessa sah Dina beim Schauen zu. Unter ihren großen braunen Augen lagen dunkle Schatten. Sie war fix und fertig. »Ich weiß ja nicht, ob es so gut ist, wenn du dir das jetzt ansiehst«, sagte Nessa. »Er hat mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben. Das ist es. Bei ihm habe ich mich immer sicherer gefühlt als bei sonst jemandem. Der Mensch, der die größte Gefahr für mich war, war immer auch der Einzige, von dem ich glaubte, dass ich bei ihm sicher bin. Wie kaputt ist das denn bitte?« Nessa und Dina redeten so gut wie nie über diese Zeit. Dina führte akribisch Tagebuch. Jeden Tag verbrachte sie Stunden in ihrem Zimmer und kritzelte, das Gesicht ganz nah über die Seite gebeugt. Manchmal wünschte sich Nessa, Dina würde stattdessen mit ihr reden. Dann war sie wieder froh, dass sie es nicht tat. »Ich kann mir nicht erklären, warum ich zurückgegangen bin, nachdem ihr mich das erste Mal rausgeholt hattet, Joey und du. Bis heute versuche ich, das rauszufinden. Das liegt jetzt alles hinter dir. Der Abend, als ich ihn kennengelernt habe, ich habe alles, was davor rausging, ewig wie so einen Kinotrailer gesehen. Eine Abfolge von Szenen, die alle auf diesen einen Moment hinführten. Und diese Magie habe ich auf ihn übertragen. An die Vorstellung habe ich mich geklammert. Der Abend war für mich der Beweis von etwas Unausweichlichem, Vorbestimmtem. Erst in letzter Zeit, also in den letzten paar Monaten, wird mir klar, dass die Magie, die ich da gesehen habe,
eigentlich die meines Lebens vorher war, meiner Jugend, der ganzen Dinge, die mein Leben bis zu dem Moment ausgemacht haben. Ich habe alles gesehen, was er mir genommen hat. Und es kommt mir vor, als hätte ich mir das alles selbst eingebrockt, mit meiner Eitelkeit. Ich habe an dem Abend gespürt, wie er mich anschaut. Dina beugte sich beim Sprechen vor. Wir haben getanzt und ich habe seine Blicke auf meiner Haut gespürt. Sie fuhr sich über beide Arme, als wollte sie die Erinnerung vertreiben. Es machte Nessa ganz krank. Auf dieser überfüllten Party zwischen all den Leuten hatte er sich ausgerechnet Dina ausgesucht. Und das kann ich jetzt nur ganz schwer vor dir zugeben. Vor mir selber. Ich war an dem Abend als starke, zerstörerische Macht verkleidet. Und so kaputt es auch klingt, ich war mir extrem bewusst darüber, was für einen schönen, begehrenswerten Körper ich hatte. Dieser Mann, der mich sah und mich wollte und dass ich das bis ins Mark gespürt habe, das hat etwas mit mir gemacht. Vielleicht, weil er älter war. Kann sein, dass mich das eine erotische Macht empfinden ließ oder sowas. Ich weiß auch nicht. Nessa hörte ihr zu. Dina rieb wieder ihren Daumen. An dem ersten Abend sind wir nach draußen gegangen. Er hat mir von den Plejaden am Himmel erzählt. Du weißt schon, diese Ansammlung von Sternen, die an Halloween am höchsten stehen und am hellsten leuchten. Er sagte, in manchen Mythologien würden sie Saatsterne genannt, als Erklärung für die Entstehung der Jahreszeiten von Licht und Dunkelheit. Mir hat gefallen, dass er sowas wusste. Alles, was ich damals so unwiderstehlich fand, kommt mir jetzt nur noch gruselig vor. Dina hatte die Beine ineinander verknotet und die Arme fest um den Körper geschlungen. Entschuldige, ich weiß, du willst das alles wahrscheinlich gar nicht hören. Aber ich möchte, dass du auch verstehst, wie es gekommen ist, dass er mich so in der Hand hatte. Schon vom ersten Moment an. Warum es mir so schwer gefallen ist, ihn zu verlassen. Obwohl ich genau wusste, dass er mir schaden wird. Wenn ich an den Abend denke, wie sich das entwickelt hat, wie wir Molly am Engel getroffen haben, die Bahn, der Weg durch Narberth im Dunkeln, die Halloween-Kinder, wie wir zu Thriller getanzt haben, wie er mich in der Bibliothek angesprochen hat, dann das mit den Sternen draußen im Garten, wie er mich nach Hause gefahren hat. Nur eine kleine Abweichung hätte alles verändert. Dann hätte er mich nicht gesehen. Nessa hörte nur zu, traute sich nicht, selbst etwas zu sagen. Aber wenn ich diese Bilder jetzt vor mir sehe, dann ist es, als würden sie brennen. Als wäre da so ein schwarzer Strudel, der alles flutet und verzerrt, der mich verzerrt, dieses Bild und alle anderen Bilder, die je von mir gemacht worden sind, sogar die von davor. Dina biss sich auf die Unterlippe. Nessa sah ihr an, dass sie mit den Tränen kämpfte. Ich sehe mich selbst als Schatten, wie ich mich durch alles bewege, was in meinem Leben vor diesem Abend passiert ist. Aber ich sehe auch, wie das alles zerläuft, wie mich ein anderes Element verschluckt, mich quasi chemisch zersetzt, mich verbrennt. Nessa rang nach Luft. Nie zuvor hatte Dina so etwas Furchteinflößendes zu ihr gesagt.
Mami!
Vor Schreck wäre Nessa fast vom Sofa gesprungen. Ruby stand im Nachthemd auf der untersten Treppenstufe.
»Komm her, Mäuschen.«
Dina hatte sich sofort aufgerichtet, sah wieder stark aus und zog Ruby auf ihren Schoß. Ruby schmiegte den Kopf an ihre Brust. So wiegten sich beide hin und her und nach wenigen Minuten war Ruby eingeschlafen, eine Haarsträhne ihrer Mutter wie ein Halteseil in der Faust. So schlief sie immer ein. Dina legte die Wange an den kleinen Kopf ihrer Tochter. Das Mädchen hier machte alles wieder gut. Zehn. Ruby. 2012. Ruby und Natalie standen auf dem Gang,
umgeben von den Überresten ihrer 6. Klasse. Es klingelte zum Schulschluss. Zerknickte Pappschilder, Sandwichpackungen, feucht gewordene Hefte, ausgetrocknete Textmarker, uralte Apfelkitsche. Der gesamte Müll der vergangenen Jahre lagen neben den überquellenden Mülleimern auf dem Boden. Gerade hatten sie zum allerletzten Mal ihre Spinde ausgeräumt. »Wartest du kurz auf mich?«, fragte Ruby. Eine der Lehrerinnen, die die 1. Klassen betreuten, ging an ihnen vorbei und sagte, »Tempo, Mädels, ihr müsst euch draußen fürs Foto aufstellen.« »Wir kommen gleich«, sagte Ruby. Sie wartete, bis die Lehrerin um die Ecke verschwunden war. »Ich muss noch was aus Miss Bukowskis Zimmer holen.« Natalie machte ein besorgtes Gesicht, schaute nach rechts und links den Flur entlang in alle erdenklichen Richtungen. »Was willst du denn bei den Drittklässlern?« »Ich hab da noch was.« Natalie hielt vor der Tür Wache und Ruby flitzte hinein und löste den Umschlag vom untersten Regalbrett. Im Handumdrehen war sie wieder draußen und gab ihn Natalie. »Kannst du den bei dir in die Tasche stecken und für mich aufbewahren?«
»Okay.«
Auf der Treppe stellten sie sich mit den anderen 6. Klässlern für das Foto auf. Lukas Pickup wartete schon vor der Schule. Mit verschränkten Armen lehnte er daran, ein paar Meter von den anderen Eltern entfernt, die sich ebenfalls vor der Treppe drängten, um Fotos zu machen. »Was ist da drin?«, flüsterte Natalie. Ruby blickte direkt in die Kameras. »Ein Foto von mir und meiner Mutter. Hat sie mir heimlich geschickt.« Später schnitt Ruby das Klassenfoto aus dem Jahrbuch aus und klebte es an den Kühlschrank. Sämtliche Kinder aus der Abschlussklasse schauen in die Kamera, bis auf Natalie, die sich zu Ruby umgedreht hat. Ihr Mund ist ein offenes Oval, die Brille mit dem dunklen Rahmen verdeckt ihr halbes Gesicht und sie hält fragend die Hände in die Luft.
»Das ist ja wie in alten Zeiten«, sagte Clover eines Nachmittags. Sie saßen am Küchentisch, Ruby poolte Erbsen und Clover nahm Fische aus. Ruby wusste nicht, wie sie das meinte, aber sie kamen wirklich gut miteinander aus. Sie kochten, fütterten die Hühner, schauten Nachmittagsfernsehen oder saßen auf der Veranda, weil Clover rauchen wollte. Autofahren konnte sie nicht mehr. Und Lukas, der immer noch im Software- und Sicherheitsbereich arbeitete, hatte gerade eine Stelle jenseits der Grenze angetreten, in Montreal. Unter der Woche blieb er meistens dort, weil die Fahrt fast 2 Stunden dauerte. Und so waren Ruby und Clover unter sich. Wenn Ruby Ende des Sommers auf die Middle School wechselte, würde sie den Schulbus nehmen. Sie konnte es kaum erwarten. Aus Clovers Haarknoten lösten sich immer wieder Strähnen. Um sie aus dem Gesicht zu streichen, musste sie die Schulter hochziehen, weil ihre Hände zwischen den rosaroten Eingeweiden einer Forelle steckten. »Warte mal«, sagte Ruby. Sie wischte sich die Hände an der Jeans ab, zückte ihre Haarspange, strich Clover die federigen weißen Strähnen aus dem Gesicht und steckte sie fest. »Jetzt siehst du aus wie ein Teenager.« Clover lachte, was nicht oft vorkam, ein lautes Lachen aus den Tiefen ihres Brustkorbs, und schüttelte den Kopf. »Lange her, dass ich mich wie ein Teenager gefühlt habe.« Und nach kurzem Schweigen setzte sie hinzu, »Eigentlich weiß ich gar nicht, ob ich das je getan habe.« Ruby poolte weiter Erbsen, wartete darauf, dass Clover weitersprach. Sie schien ganz in der Vergangenheit versunken und sprach ins Leere. »Mein Vater war ein schwieriger Mann. Mein Leben lang hatte ich schwierige Männer um mich.« Ruby leerte die Schüssel mit den Erbsen in den Topf mit brodelndem Wasser, der auf dem Herd stand. Clover hatte sich nicht gerührt, die Hände immer noch im Fisch. Natalies Zimmer war mindestens doppelt so groß wie das von Ruby und zum Bersten voll. Alle Möbel passten zueinander und waren entweder aus Holz oder aus Textil, wie alles im Haus der Familie Hoke, Naturmaterialien. Meistens sah man aber nichts davon, weil sie unter dem Wust all dessen begraben waren, was Natalie jemals interessiert hatte. Lebensgroße Pappfiguren von Shrek und Fiona, Beanie Babies, Plastikschwerter und Gewehre. Die Regale quollen über von Fotos, Siegerschärpen, Urkunden und allen Büchern, die sich seit ihrer Kindheit angesammelt hatten. Als Ruby zum ersten Mal bei Natalie zu Hause gewesen und danach in ihr eigenes, spartanisches Zimmer zurückgekehrt war,
hatte sie geglaubt, von seiner Lehre regelrecht verschluckt zu werden. Das Zimmer platzte aus allen Nähten vor lauter Natalie. Und manchmal, wenn Ruby Iris damit verglich, empfand sie Panik. Sie hatte keine Ahnung, was mit all den Dingen ihres Lebens geschehen war. Natalie hatte sogar noch den Delfin-Folienballon, den es gegeben hatte, als einmal während der Science Week ein paar Leute in die Schule gekommen waren und einen Vortrag über Meeressäuger gehalten hatten. Ruby hatte sich einen Orca ausgesucht und ihn in der Küche schweben lassen. Später fand sie ihn zerschnitten und schrumpelig im Müll. Lucas hielt nichts von solchen Pseudo-Naturdarstellungen. Ruby setzte sich auf den Boden, an Natalies Bett gelehnt. Sie hielt das Foto ihrer Mutter in der Hand und versuchte, den Rest des Zimmers auszublenden. Inzwischen kannte sie das Foto längst auswendig. Die Geometrie ihrer beiden Gesichter, die Landkarte der Sommersprossen, die überbelichtete Stelle, wo sie ein einziger weißer Fleck waren, ihre Augenwinkel, die sich berührten. Im Sommer, nachdem sie die Elementary School abgeschlossen hatten, hatte Natalie das von ihr sogenannte Erinnerungsspiel gestartet. Verschiedene Übungen, die Rubys Gedächtnis in Gang bringen sollten. Natalie ließ auf ihrem iPod die Hits der frühen 2000er laufen und Ruby musste die Augen schließen, zuhören und versuchen, sich ein Gefühl oder einen Gegenstand zu vergegenwärtigen. Aber diese Songs liefen auch jetzt noch im Radio. Und alles, was Ruby damit verband, waren Autofahrten mit Clover oder die Küche zu Hause, wo sie morgens ihr Müsli löffelten. Sie hatte Natalie erzählt, was Miss Bukowski über Philadelphia gesagt hatte. Und Natalie schaffte Filme heran, die dort spielten. Rocky, Der einzige Zeuge, Die Glücksritter. Dann hielt sie die DVD an, vor Gebäuden, mitten in Straßenaufnahmen oder vor einem Bahnhof und ließ Ruby genau hinsehen, ob sie etwas wiedererkannte. Als ob die Vorstellung, dort zu sein, Ruby ihre ganze Vergangenheit zurückgeben könnte. Es hatte nichts gebracht. Aber die Erinnerungen kamen trotzdem, ungebeten und ganz von selbst. Sieh, wie sie Brotkrumen in die Luft warf. Ein Ansturm heranflatternder Flügel. Ein Bild, dann verpuffte es wieder. Einfach so. Da und gleich wieder weg. Kein Fokus, keine Totale, kein roter Faden. Der Geschmack von Ovo Maltine. Der Geruch von Pletsch Möbelpolitur. Die Textur eines fremden Handtuchs im Sportunterricht, das frisch aus dem Trockner kam. Senf, hinten auf der Zunge. All das löste unbestimmte Gefühle aus, die beinahe eine Form annahmen. Vielleicht gehörten sie aber auch jemand anderem. Da war sie sich nicht sicher. Vielleicht hatte sie sie bloß im Fernsehen gesehen. Ruby hörte, wie jemand ihren Namen rief und dann rasch auf sie zukam. Sophie Dragon. »Gott sei Dank, da bist du ja endlich«, sagte Sophie. »Ich habe schon auf dich gewartet. Was hat das denn so lange gedauert?« Gemeinsam überquerten sie die Straße, kickten Steinchen weg, um bloß nicht hochschauen zu müssen. Die anderen Jugendlichen gingen alle auf die Highschool. Für Ruby und Sophie fing gerade die Middle School an. Sie waren seit der dritten in einer Klasse, hatten aber kaum miteinander geredet. Jetzt allerdings war Ruby froh, Sophie zu sehen. Ihr abgecyceltes Outfit, die geisterhaft durchscheinende Haut. Während Natalie und Ruby in der Pause über den Schulhof rannten und ausgedachte Geschichten nachspielten, hatte Sophie mit ihrer Freundin Kelsey, die regelmäßig umkippte, wenn jemand eine körperliche Anstrengung von ihr verlangte, im Schatten gesessen. Sie strickten und nähten gern. Sophie trug ein weißes T-Shirt mit Weste und Krawatte, einen karierten Rock im Cheerleader-Stil, weiße Sportstrümpfe, die bis übers Knie reichten, und Converse-Sneakers. Ruby hatte ein ausgeblichenes grünes T-Shirt an und Shorts. Als sie an die Bushaltestelle kamen, erstarb das Geschnatter dort. Eine der Highschool-Schülerinnen machte eine ironische Bemerkung über Sophies Outfit. Die anderen Mädchen lachten. Eine sagte, ach komm, lass sie doch in Ruhe. Sophies große Schwestern waren auch da und Ruby beneidete sie. Sie hatte sich oft ausgemalt, selbst Schwestern zu haben, eine ältere und eine jüngere. Sophie und Ruby stiegen als Letzte ein. Die Älteren verzogen sich nach hinten und Ruby setzte sich neben Natalie ganz nach vorn. Sophie nahm den Platz hinter ihnen. Jedes Mal, wenn an einer Haltestelle weitere Kinder zustiegen, gab es Jubel und Buhrufe. Alle lachten die ganze Zeit. Als sie an die Brücke kamen, die von den Inseln wegführte, stimmte jemand von den Älteren hinten im Bus Firework an. Dann sangen alle mit. Das Morgenlicht glitzerte auf dem Wasser. Der ganze Schulbus sang davon, wie stark ein Mensch sein kann, und Ruby, mittendrin, fühlte sich, als würde sie zu etwas Flüchtigem, Hellem davongetragen.
»Wo ist denn Kelsey?«, wollte Natalie von Sophie wissen.
»Die geht jetzt in New York zur Schule. Die wohnen ja gleich an der Fähre.«
»Ich bin verdammt froh, dass wir in Vermont bleiben«, sagte Natalie.
Natalie war wie eine jüngere Version von Dale Everett, dem Postboten. Eine Vermonterin, die bei jeder Gelegenheit die Großartigkeiten dieses Bundesstaats aufzählte. Der Erste, der eingetragene Partnerschaften anerkannt, und der Erste, der die Sklaverei verboten hatte. Einer von nur 4 Bundesstaaten ohne Reklametafeln. Die einzige Hauptstadt, in der es keinen McDonald's gab.
»Ich habe keine Ahnung, mit wem ich hier abhängen soll«, sagte Sophie. »Die sehen alle so normal aus.«
»Häng doch mit uns ab«, sagte Natalie.
Sophie schaute bekümmert.
»Was stimmt denn nicht mit uns?«
Natalie sagte immer genau das, was sie dachte. Eine Eigenschaft, die Ruby so sehr bewunderte, wie sie sich dafür schämte.
»Ich weiß nicht, muss ich mich dann auch als Piratin verkleiden und rumrennen und mit Pfeilen schießen und sowas? Mit euch befreundet sein wirkt immer so anstrengend.«
»Das machen wir doch längst nicht mehr«, sagte Ruby. »Also selten«, sagte Natalie. Sie brachen im Dunkeln auf. Starker Frost hatte sich über die Felder gelegt und die Straße glitzerte im Scheinwerferlicht. Sie fuhren auf der Route 7 nach Süden, vorbei an Vergennes und Middlebury, in Richtung Rutland. Ruby nickte ein und schreckte hoch, als der Pickup über Steine und kleine Äste holperte. Sie hatten die Straße verlassen, ringsum war nichts als Wald. Lucas stellte den Wagen ab und sie folgten einem langen Holzfällerpfad. Die Sonne hatte sich im Osten gerade erst über die Bäume erhoben, da fingen sie mit der Suche an. Kratzspuren, Kot, Hinweise auf nahrungssuchende Truthähne. Als sie zwischen Birken und Eichen hervor auf eine kleine Lichtung traten, sah Ruby sie. 2 oder 3 ausgewachsene Hennen und eine Schar aus 4 bis 5 Jungputern und Hennen in etwa 100 Metern Entfernung. Sie blieb stehen. Auch Lucas hatte sie gesehen. Gemeinsam rissen sie unvermittelt die Arme hoch und rannten los, brachen schreiend und brüllend durchs Unterholz. Ruby röhrte. Die Vögel stoben nach allen Seiten davon. Im Nu waren sie weg. Ruby sank auf die Knie und Lucas ließ sich neben sie fallen. Sie warteten, bis ihr Atem sich wieder normalisiert hatte.
»Bist du soweit?«, fragte Lucas.
Ruby setzte sich unter eine Birke, fast genau dort, wo sie den Schwarm zerstreut hatten. Lucas saß nur ein paar Meter weiter. So richteten sie sich ein. Masken und Handschuhe übergestreift, Ganzkörpertarnung, Gewehr im Anschlag. Lucas nickte ihr zu, und Ruby nahm die Lockbox und aktivierte sie, indem sie den Deckel quer über die kleine Holzbox zog. Der Ruf des Weibchens hallte durch den stillen Wald. Dieser Teil der Jagd machte sie immer ein wenig traurig, weil sie die Jungtiere zuerst von den Hennen trennten und sie dann mit dem Ruf der Mutter wieder zurücklockten. Sie warteten. Geduld war unerlässlich. Man musste die Bereitschaft mitbringen, stundenlang dort zu sitzen. Ruby ließ den Lockruf noch einmal ertönen. Nichts. Sie lehnte sich an den Baumstamm. Dann hörte sie es. Ein heiseres Quäken. Da rief eine Henne. Ruby antwortete mit der Lockbox, wartete. Wieder erklang der kehlige Ruf der Henne. Sie antwortete. Nicht zu lang, das hatte Lucas ihr beigebracht. Bloß nicht übertreiben. Die Laute kamen näher. Adrenalin schoss ihr in die Glieder. Sie stützte die Flinte auf dem Knie ab, beugte sich vor, nahm das Korn in den Blick, lauschte. Bei der Truthahnjagd gab es 3 Regeln: nicht bewegen, nicht bewegen und nicht bewegen. Truthähne waren schlau, sie bemerkten jedes Blinzeln. Ruby spürte sie schon, bevor sie in ihr Blickfeld traten. Erst ein Jungputer, dann der nächste. Vielleicht 40 Meter weit weg. Sie hielt den Atem an, wagte nicht, sich zu rühren. 30 Meter. Sie nahm das Korn in den Blick, wartete. 20 Meter. Korn und Kopf waren nicht mehr zu unterscheiden. Ruby drückte ab, spürte den Rückstoß der 20er-Flinte an der Brust, während der Truthahn auffuhr und dann zusammensackte. Getroffen. Sie warteten einen Moment, bis der andere Jungputer die Flucht ergriffen hatte. Dann rief Lukas sie zu sich und sie standen auf, packten das Tier in den Jagdsack und trugen den schlaffen, noch warmen Körper zurück zum Wagen. Im Führerhäuschen tranken sie heißen Chowder aus Thermosflaschen und aßen die Schinken-Sandwiches, die sie sich noch im Dunkeln gemacht hatten. Sie sprachen über den gemeinsamen Tag, wie sie auf die Tiere losgestürmt waren, wie die sich zerstreut hatten, über die Rufe, darüber, ob sie vielleicht irgendetwas hätten anders machen sollen. So war es bei jeder Jagd. Jede hatte ihre ganz eigenen, einprägsamen Details. Den Truthahn würden sie an Thanksgiving zubereiten. Das war schon in einem Monat. Lukas hatte ein Motto: Gib einem Kind zu essen und du ernährst es für einen Tag. Bring einem Kind das Jagen bei und du ernährst es für ein ganzes Leben. Ruby wusste, dass sie das Natalie und Sophie gegenüber nicht zitieren konnte. Sie machten schon jetzt Witze darüber, dass sie unter die Siedler gehen sollte. Aber sie konnte ihnen sowieso nichts davon erzählen. Sie hatte zwar einen Jagdschein, aber offiziell durften 12-Jährige um diese Jahreszeit nicht jagen. Lukas ließ den Motor laufen, damit sie nicht froren. Ruby konnte das gute Gefühl nicht in Worte fassen, das sie nach so einem Tag empfand, wenn sie nur zu zweit unterwegs waren und er stolz auf sie war. Dann war sie überzeugt, alles schaffen zu können. Miss Tierney hängte Lichterketten in dem Klassenzimmer auf, wo sie Englisch und Kunst unterrichtete. Sie meinte, zusätzliches Licht sei hilfreich, jetzt, wo die dunkelsten Tage kämen. Die ganze 7. Klasse hatte Frederick Douglass' Buch »Mein Leben als amerikanischer Sklave« zu lesen bekommen. Und jetzt sprachen sie unter den funkelnden Lichtern darüber. Ruby hatte noch nie ein Buch gelesen, in dem jemand von seinem echten Leben und seinen realen Erfahrungen berichtete. Sie hatte es nicht mehr weglegen können und alle 11 Kapitel am Stück gelesen. Frederick Douglass wusste nicht, wann er geboren war. Die sogenannten Besitzer verschwiegen den Versklavten ihr Geburtsdatum. Er wusste von keinen, die ihren Geburtstag gekannt hätten. Die meisten kannten nicht einmal ihre Mutter. Douglass schilderte, wie er noch als Säugling von seiner Mutter getrennt worden war. Kinder, häufig noch bevor sie ein Jahr alt waren, von ihren Müttern zu trennen, war in dem Teil Marylands gängige Praxis. Der Grund, schrieb Douglass, sei ihm nicht bekannt, es sei denn, um beider Zuneigung zueinander zu schwächen und zu zerstören. Douglass' Mutter war Feldarbeiterin und lebte 12 Meilen von ihm entfernt. Nachts kam sie manchmal zu Fuß zu der Farm, auf der er lebte, und hielt ihn im Dunkeln in ihren Armen. Dann stand sie auf und legte die 12 Meilen erneut zurück, um bei Sonnenaufgang wieder auf dem Feld zu stehen. Ruby dachte an den kleinen Frederick Douglass, stellte sich vor, wie es für ihn als Kind wohl gewesen sein musste, diese Person zu haben, die ihn nachts hielt, diesen Körper, sicher und vertraut und so voller Liebe, dass sie den ganzen langen Weg gekommen war, nur um die Möglichkeit zu haben, ihn zu halten, während er in den Schlaf sank. Douglass' Mutter starb, als er etwa 7 war. Und Ruby tat beim Lesen die Lunge weh, als hätte sie bei Eiseskälte einen Sprint zurückgelegt. Miss Tierney wollte wissen, was sie von der Lektüre hielten, und fast die ganze Klasse meldete sich. »So handeln Leute, die andere unterdrücken«, sagte Mia. Sie war eins von 3 schwarzen Kindern in der Klasse und hatte mit ihrem Vater darüber gesprochen. Sie hielten die Geburtsdaten absichtlich zurück, kappten bewusst alle Verbindungen zu Eltern und Verwandten. Auf diese Weise konnten sie Identität auslöschen und den Menschen das Gefühl geben, ein Niemand zu sein. Und wenn man sie zum Niemand machte, fiel es auch leichter, sie zu missbrauchen. Jemand wies auf Douglass' Schreibstil hin, ganz leicht zu lesen und so ergreifend. So eifrig hatten sie in der Klasse noch nie diskutiert. Ein Junge, der hinter Ruby saß, meinte, immerhin sei Vermont ja von Anfang an gegen die Versklavung gewesen. »Wir waren nicht wie die anderen Staaten«, sagte er. Mias Hand schoss sofort nach oben. Sie drehte sich um, damit sie ihn in seiner hinteren Reihe ansehen konnte. Als Frederick Douglass 1843 nach Vermont kam, um einen Vortrag gegen die Versklavung zu halten, gab es Zwischenrufe. Und eine Gruppe Studenten hat ihn mit Sachen beworfen. Es wurde still im Klassenzimmer. Ich will damit nur sagen, man muss nicht selbst Menschen versklaven, um für die Versklavung zu sein. Jemand anders erwähnte, wie schrecklich es für Douglass gewesen sein müsse, mit anzusehen, wie seine Tante entkleidet, gefesselt und ausgepeitscht wurde. Er sei doch noch so jung gewesen. Ruby hätte gern von ihrer Idee erzählt, dass er das Buch für seine Tante geschrieben hatte, traute sich dann aber doch nicht. Er war aus Maryland fortgegangen und hatte der ganzen Welt erzählt, was dort passierte. Er hatte dafür gesorgt, dass sich alle an sie erinnerten und sie sahen. Das Dezemberlicht war spärlich, die Bäume kahl, der Himmel trüb. Im Schulbus drückte Ruby das Gesicht an die Scheibe, sah die nackten Äste miteinander verschwimmen, von allen Blättern entkleidet, die geschorenen Felder. Sie überquerten die Brücke zurück zu den Inseln. Sie hatte zu weinen angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Alles war grau, der leere See, der tiefhängende Himmel, die Straße vor ihnen. Ruby wünschte sich, es würde schneien, damit etwas Reines auf die Erde fiel.